Herzlich willkommen im Aki-Podcast. Heute schlauen wir uns auf zu dem Thema, dem System der chinesischen 5-Jahrespläne und die Phase der Pläne 12-14. Diese Session wurde wieder von Aki zusammengestellt. Genieß die Reise, nimm was mit und versuche es die nächsten Tage anzuwenden. Viel Spaß. Also, stell dir mal Folgendes vor. Ein einziger Satz wird in so einem Regierungsdokument in Peking hinzugefügt. Ja? Und zack!
Wenige Wochen später schießt dann der Preis für Lithium in Australien in die Höhe.
Genau, oder ein Tech-Startup in Berlin, das muss plötzlich seine komplette Lieferkette umbauen, nur weil bestimmte Halbleiter nicht mehr da sind. Wir sprechen hier heute nämlich absolut nicht über verstaubte Aktenordner oder über irgendwelche alten sowjetischen Traktorquoten.
Nein, definitiv nicht.
Wir reden hier über das vielleicht mächtigste, ja, gigantischste wirtschaftliche Steuerungsinstrument der Weltgeschichte. Und das hier ist quasi der Auftakt zu unserer 5-teiligen Serie über Chinas strategische Roadmap bis 2030 und auch darüber hinaus. Wenn du also im globalen Wettbewerb stehst, Entscheidungen triffst oder einfach nur verstehen willst, warum sich globale Märkte überhaupt so verhalten, wie sie es eben tun, dann ist das hier dein absoluter Business-Kompass.
Und dieser Kompass ist, der ist heute wirklich wichtiger denn je. Weil diese Pläne, das sind längst keine starren Befehle mehr. Die können globale Märkte aus dem Nichts erschaffen.
Wie bei der E-Mobilität zum Beispiel, oder?
Richtig. E-Mobilität, Solarbranche. Und sie können andere Sektoren genauso schnell wieder komplett zerstören oder austrocknen lassen. Unser Ziel für diese Tiefenanalyse heute ist es also, die Evolution dieses Systems wirklich zu entschlüsseln.
Bevor wir aber so richtig in die Zukunft blicken, müssen wir ja erstmal verstehen, wie diese Maschine überhaupt funktioniert. Dieses typisch westliche Bild, das man im Kopf hat, also diese reine Planwirtschaft.
Wo irgendwer den Preis für eine Tonne Stahl diktiert, ja?
Ja, genau. Dieses Bild ist ja komplett veraltet. Und da finde ich ein Detail aus unseren Quellen extrem spannend. Es gab 2006 einen sprachlichen Wechsel. Da hat man den Begriff Chihua, also das stand für diese harte zentrale Kommandoplanung, zu Huihua geändert.
Ein ganz entscheidender Punkt, ja. Huihua bedeutet eher strategisches Programm oder so eine Art Rahmenplanung. Die diktieren heute nicht mehr, dass Fabrik X am Dienstag 10.000 Schuhe produzieren muss.
Das wäre ja auch absurd bei der Größe mittlerweile.
Eben. Stattdessen setzt man gewaltige Anreize. Und der Entstehungsprozess, also das ist keine Entscheidung, die da im stillen Kämmerlein von 5 Leuten getroffen wird. Nehmen wir den neuesten, den 15. Plan.
Wie lief das da ab?
Da schickt man über Monate hinweg ganze Forschungsteams in die Provinzen. Und man hat tatsächlich über 3 Millionen Online-Kommentare aus der Bevölkerung gesammelt.
3 Millionen. Wahnsinn.
Ja. Und die wurden dann per Data Mining ausgewertet und auf ungefähr 1500 konkrete Vorschläge kondensiert. Das ist ein gigantischer Feedback-Loop.
Lass uns das mal aufdröseln. Das klingt für mich ja quasi wie ein gigantisches OKR-System, also Objectives and Key Results, nur eben für 1,4 Milliarden Menschen.
Das ist eine ziemlich treffende Analogie, ja.
Die Führung gibt die Objectives vor und die Provinzen müssen dann die Key Results liefern. Aber da gibt es doch diese verbindlichen Ziele, diese Binding Targets. Wie genau funktionieren die in der Praxis?
Diese Binding Targets sind der eigentliche Hebel der Macht in diesem System. Stell dir vor, du bist Parteisekretär einer Provinz mit, sagen wir mal, 50 Millionen Einwohnern.
Okay, bin ich.
Deine gesamte Karriere, deine nächste Beförderung, die hängt nicht davon ab, ob dich die Leute mögen, die hängt exakt an diesen KPIs. Wenn Peking als Binding Target vorgibt, CO2-Reduktion um 18% und die Waldfläche muss um 2% wachsen,
dann muss ich das liefern, koste es, was es wolle.
Exakt. Das wird dein persönliches Gesetz. Dieses System steuert das Verhalten von Lokalpolitikern und Staatsunternehmen massiv, weil das Evaluierungssystem gnadenlos ist.
Na Moment mal, da muss ich kritisch nachfragen. Wenn die Ziele so unfassbar strikt sind und mein Job davon abhängt, führt das nicht zwangsläufig dazu, dass diese Lokalpolitiker die Zahlen einfach schönen?
Absolut. Und genau das belegen die Quellen auch objektiv.
Also malen die den Berg wirklich grün an, überspitzt gesagt?
Fast schon, ja. Die Quellen zeigen ganz klare statistische Verzerrungen bei den BIP- und Umweltzahlen durch lokale Kader. Forscher haben sich zum Beispiel mal Satellitendaten angeschaut, also die nächtliche Beleuchtung gemessen, um die echte wirtschaftliche Aktivität zu prüfen.
Ah, clevere Methode.
Sehr clever. Und da gab es teils massive Diskrepanzen zu den gemeldeten BIP-Zahlen. Genau hier liegt die Schwäche dieser starren Vorgaben. Und das weiß Peking mittlerweile auch.
Krass. Das heißt, das System lernt auch irgendwie aus seinen eigenen Fehlern. Aber diese 5-Jahrespläne stehen ja nicht isoliert im Raum, oder? Das sind ja eher Meilensteine auf einer viel größeren historischen Zeitachse.
Richtig. Man muss das im Kontext der sogenannten 200-jährigen Ziele sehen.
Okay, was genau beinhalten die?
Das erste Ziel war 2021, zum 100-jährigen Jubiläum der Partei. Das war die Vollendung der mäßig wohlhabenden Gesellschaft.
Quasi ein Haken dran.
Genau. Und das zweite, noch viel wichtigere Ziel ist 2049, das 100-jährige Jubiläum der Volksrepublik. Bis dahin soll der Aufbau eines modernen sozialistischen Landes abgeschlossen sein.
Das finde ich extrem faszinierend, wenn du dir anschaust, dass politische Führungskräfte dort in Dimensionen von 30 Jahren denken. Also in anderen Teilen der Welt, da wird oft wirklich nur bis zur nächsten Wahl geplant. Und dann gibt es da noch dieses Zwischenziel, diese Vision 2035, richtig?
Genau, die Vision 2035 ist der entscheidende Meilenstein auf dem Weg nach 2049. Bis 2035 will das Land die absolute technologische Führung in Schlüsselsektoren übernehmen.
Also nicht mehr nur aufschließen, sondern anführen?
Exakt. Und gleichzeitig soll das Pro-Kopf-BIP eines mäßig entwickelten Landes erreicht werden.
Um jetzt aber zu begreifen, wo China heute, also im Jahr 2026 überhaupt steht, müssen wir uns ja ansehen, wie radikal sich diese Ziele in den letzten 15 Jahren verschoben haben. Also weg von dieser reinen Wachstumsgier. Lass uns mal einen kurzen Rückblick auf die Pläne 12, 13 und 14 machen.
Sehr gerne. Der 12. Plan, das war 2011 bis 2015, da ging es massiv um das sogenannte Rebalancing.
Also eine Neuausrichtung.
Genau. Man wollte weg von diesem reinen Exportmodell und hin zu mehr Binnenkonsum. Und man hat zum ersten Mal ernsthaft auf den Umweltschutz geschaut.
Ah, da kam das Ziel her, die Energieintensität um 16% zu senken, oder?
Richtig. Dann kam der 13. Plan, 2016 bis 2020. Das war die Ära des New Normal.
New Normal, das hieß ja eigentlich nur, man akzeptiert, dass das Wachstum niedriger ist als früher, oder?
Ja, man hat niedrigere Wachstumsraten akzeptiert, aber gleichzeitig hat man den massiven Kampf gegen die absolute Armut ausgerufen. Die Quellen besagen, dass seit Beginn der Reformen 770 bis 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt wurden.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 800 Millionen Menschen.
Es ist eine unvorstellbare Zahl. Und 2020 wurde extreme Armut dann offiziell für beendet erklärt. Das war ein gigantischer Kraftakt.
Was uns dann zum 14. Plan bringt, 2021 bis 2025. Und das war ja ein wirklich harter Schwenk, oder?
Ein extrem harter Schwenk. Man ist fast komplett weg von diesen rein quantitativen BIP-Zielen.
Warum genau zu dem Zeitpunkt?
Was hier faszinierend ist: Krisen haben das System dazu gezwungen. Denk an die massive Immobilienkrise. Namen wie Evergrande oder Country Garden.
Oh ja, die Schuldenblase. Das ging ja weltweit durch die Medien.
Genau. Dieses alte investitionsgetriebene Modell, das auf Immobilien und Schulden basierte, das fing an zu wanken. Also musste sich das System von der Quantität abwenden und stattdessen High-Quality-Development fordern. Gleichzeitig kam der Schwenk zur technologischen Autarkie und zur Ökonomisierung von Sicherheit.
Dieses Securitization, richtig. Also dass Wirtschaft plötzlich immer auch durch die Brille der nationalen Sicherheit gesehen wird.
Richtig. Man hat gemerkt, wie angreifbar man bei Dingen wie Halbleitern ist.
Hier wird es wirklich interessant. Aus diesem harten Schwenk im 14. Plan sind ja zwei Begriffe entstanden, die heute wirklich jeden global agierenden Unternehmer, jede Lieferkette und im Grunde auch deinen Alltag als Hörer beeinflussen. Lass uns über High Quality Development und Dual Circulation sprechen.
Fangen wir mit High Quality Development an. Im Kern heißt das Qualität vor Quantität.
Das klingt erstmal wie so ein typisches Management-Buzzword.
Mag sein, aber es hat massive reale Auswirkungen. Es geht hierbei stark um die totale Faktorproduktivität. Also nicht mehr einfach nur mehr Arbeitskräfte oder mehr Kapital in den Markt pumpen, sondern durch Innovation mehr aus dem Vorhandenen herausholen. Es geht um Inklusion, also gemeinsamen Wohlstand, und um grüne Entwicklung.
Okay, verstehe. Und dann gibt es dieses Konzept der dualen Kreisläufe, also Dual Circulation. Ich stelle mir das immer vor wie, wie so ein System aus zwei Zahnrädern. Erklär das mal.
Das Bild passt ganz gut. Es gibt einen internen Kreislauf und einen externen Kreislauf. Der interne Kreislauf fokussiert sich auf die Stärkung des heimischen Marktes und den Binnenkonsum. Das Land soll widerstandsfähiger gegen Schocks von außen werden.
Und der externe Kreislauf?
Der steht für den globalen Handel. Aber, und das ist wichtig, es ist eine selektive Weltmarktöffnung unter starken Sicherheitsaspekten.
Aber Moment, da muss ich mal reingrätschen. Wenn China sich jetzt so krass auf den inneren Kreislauf konzentriert und bei Halbleitern und KI komplett unabhängig werden will, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich das Land vom Rest der Welt abschottet und westliche Firmen einfach aussperrt?
Das ist eine Befürchtung, die man oft hört. Aber unsere Quellen zeigen da ein differenzierteres Bild. Es ist keine komplette Isolation.
Okay.
Es geht um eine selektive Offenheit. Zum Beispiel gibt es einen starken Fokus auf ausländische Direktinvestitionen in Bereichen der Hochtechnologie.
Ah, also wer Tech und Know-how bringt, ist weiterhin willkommen.
Genau. Die wollen das Wissen haben, aber gepaart mit dem ganz klaren Ziel, Abhängigkeiten vom Westen abzubauen. Sie haben aus den Exportkontrollen gelernt und wollen nicht mehr erpressbar sein.
Das heißt, man will eigentlich, dass der Westen von China abhängig bleibt, aber man selbst will vom Westen unabhängig werden.
Sehr gut zusammengefasst, ja. Eine asymmetrische Abhängigkeit.
Und genau diese Spannungen, also diese Immobilienkrise auf der einen Seite und diese gigantischen Tech-Ambitionen auf der anderen, die führen uns ja jetzt zum brandneuen 15. Fünfjahresplan. Der umfasst die Jahre 2026 bis 2030 und wurde gerade verabschiedet.
Richtig. Und dieser 15. Plan ist wirklich das Scharnier für die Modernisierung hin zu dieser Vision 2035, über die wir vorhin gesprochen haben.
Was genau steht da drin? Was ist das große Ziel?
Das zentrale Schlagwort lautet neue Qualitätsproduktivkräfte. Man will die FNE-Ausgaben, also Forschung und Entwicklung, auf über 7% jährlich erhöhen. Das ist gewaltig.
7%? Das ist wirklich eine Ansage.
Zudem gibt es klare gesellschaftliche Ziele. Die Lebenserwartung soll auf 80 Jahre steigen und die Urbanisierungsrate auf 71%.
Und dann gibt es da ja noch diese massive KI-Plus-Initiative, oder? Also künstliche Intelligenz, die einfach überall integriert wird.
Genau. KI soll nicht nur ein Sektor sein, sondern das Fundament für alles. In der Landwirtschaft sieht man dann smarte, autonome Drohnen. In der Industrie übernehmen Algorithmen das Design und die Produktion.
Und auch in der Gesellschaft, oder? Also ich habe da was von intelligenten Gesundheitsassistenten und Smart Cities gelesen.
Absolut. Der Alltag wird komplett durchdrungen. Ein konkretes Ziel aus dem Plan ist, dass bis 2027 eine App-Nutzungsrate von 70% für smarte Endgeräte in der Industrie erreicht werden soll.
Das heißt, wenn du dir das als Hörer mal überlegst, wir sehen hier gerade den Versuch, eine gigantische Volkswirtschaft, die früher von Beton und Immobilien abhängt, quasi live und im laufenden Betrieb auf Algorithmen, KI und grüne Tech umzubauen.
Es ist eine Operation am offenen Herzen der Wirtschaft.
Wenn man das alles zusammenfasst, warum ist diese tiefgreifende Analyse für dich, der jetzt gerade diesen Podcast hört, so entscheidend? Ganz einfach. Wer diese Spielregeln von Guaihua und Dual Circulation wirklich versteht, der kann globale Marktbewegungen antizipieren. Der weiß einfach, was auf ihn zukommt, wenn in Peking die Weichen neu gestellt werden.
Das ist der entscheidende Punkt. Man darf sich von diesen Entwicklungen nicht mehr überraschen lassen.
Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken für uns, den man so ein bisschen mitnehmen und sacken lassen kann?
Ja, basierend auf den Quellen gibt es da ein massives Paradoxon, das uns die nächsten 5 Jahre beschäftigen wird.
Ich bin gespannt.
Auf der einen Seite setzt China auf eine immer stärkere Kontrolle, auf staatliche Lenkung und stellt die nationale Sicherheit über alles.
Mhm. Klar, dieses Securitization-Konzept.
Genau. Aber auf der anderen Seite will das Land gleichzeitig die radikalste und offenste Innovationskraft bei künstlicher Intelligenz und neuen Technologien entfesseln, die man sich vorstellen kann. Und die große unbeantwortete Frage ist, können totale Kontrolle und grenzenlose kreative Disruption auf Dauer überhaupt im selben Kreislauf existieren?
Wahnsinn. Totale Kontrolle versus kreative Disruption. Das ist wirklich ein Gedanke, den muss man erstmal verarbeiten. Und wer weiß, vielleicht wird genau das die Frage sein, an der sich die Zukunft entscheidet. Ich danke dir für diese unglaubliche Session. Und danke an dich fürs Zuhören, dass du uns auf dieser Reise begleitet hast. Nimm die Learnings mit und mach was draus in deinem Business-Alltag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut.